Ich bin nicht sicher, ob ich es mit dem Ding arbeite. Ich bin dann einfach froh, wenn du mir einblenden kannst, wenn ich es sage. Merci. Die letzte Woche haben wir Offiziersretrette gehabt, wie jedes Jahr, und haben so durch das Jahr durchgeschaut und ein bisschen geplant, gewisse Sachen noch angesprochen. Am Montag hat das angefangen und am Dienstag sind wir dann alle nach Luzern gereist, um Gott die neu gemieteten Räume der Heilsarmee also in einem Worship-Moment zu weihen. Die Heilsarmee war lange an der Teufelsstrasse, aber jetzt hat sie gezügelt in eine ehemalige Geschirrspüler-Herstellungsfabrik. Geschirrspüler und Herzenspüler finden eine gute Verbindung. An diesem strahlend blauen Herbstmorgen, ein paar Minuten vom Bahnhof weg nur, auf dem Weg an diesen neuen Standort, haben wir alle erlebt, wie vergänglich unser Leben als Menschen doch ist. An einer Strassenecke haben sich ein paar Menschen versammelt. Am Boden ist ein Mann gelegen, gut 60-jährig, auf dem Rücken. Und nebenan ist seine Frau gestanden. Und ein Passant hat verzweifelt versucht, sein Herz wieder in Gang zu bringen. So einzelne Wortfetzen gemäss, die wir vernehmen konnten, wo wir recht betroffen und zögerlich an dieser Situation vorbeigegangen sind, haben wir erahnen, dass wahrscheinlich nicht mehr viel Hoffnung besteht. Ein Teil unserer Gruppe hat ihn kurz angehalten und Björn Marti hat sich entschlossen zu bleiben, weil er vor seinem Hintergrund her in dieser tragischen Situation schnell in professionelle Unterstützung kam, bis die Polizei und das Care-Team vor Ort sind. Und ihm ging es vor allem darum, gegangen, dass er eben die Ehefrau in dieser schwierigen Situation beistehen kann. Ich habe die Situation innerlich noch vor mir und erinnere mich auch daran, was gedanklich in mir abgegangen ist. Ich bin in dem Moment vor der Endgültigkeit vom Tod gestanden. Eigentlich zögere ich persönlich Verstorbene anzuschauen. Nicht aus Angst und auch nicht aus Respektlosigkeit, sondern einfach aus dem Grund, weil ich sie einfach lieber lebendig in Erinnerung habe. So habe ich nicht einmal meinen Vater angeschaut, als er verstorben war. Und auf diesem Trottoir ist ein Körper gelegen, aber der Mensch an sich, eben das, was ihn ausgemacht hat, in dem Moment, wo wir da waren, war vielleicht schon nicht mehr in ihm. Ich bin da gestanden, vielleicht 5 Meter davon weg, und mir ist aufs Mal wieder mal klar geworden, wie noch nie eigentlich, dass wir eigentlich in 2 Dimensionen leben. Dass wir uns in 2 Dimensionen bewegen. In der sichtbaren und indirekt, aber auch in der unsichtbaren. Wir haben wohl einen Körper, wo wir uns durch diese sichtbare Welt durchbewegen, aber im gleichen Moment auch eine Seele, wo unser Geist drin wohnt. Wo ist der Mann jetzt? Ist die Frage, die durch mich durch ist. In welche Richtung geht es jetzt mit dem Mann? Er konnte nicht mehr in das Leben zurückgeholt werden, wie wir später haben müssen sehen, wo wir nach einer wirklich intensiven Anbetungszeit, wo Gott wirklich einfach geredet hat und Eindrücke geschenkt hat und Leben geschenkt hat in uns hinein, überfließendes Leben, spürbar geworden ist von ihm her, aber wo wir nachher wieder an dieser Strasse vorbei sind, an dieser Ecke, ist dort ein weisses Schutzzelt gestanden, wo der Leichnam geschützt hat. Und die Polizei und das Care-Team waren da bei der Frau. Und der Björn hat irgendwo am Seevoroffice gewartet. Jetzt kann man den Vers vielleicht einblenden. Der Paulus im 2. Timotheus 4, 1-2 schreibt im Timotheus: Ich bitte dich vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten, verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. So sagt es die Neues Leben, Bibel. Am Tag vor dem Ereignis bin ich in den 2. Timotheus 4 geführt worden und habe gerade eben die Worte gelesen, so eigentlich die ersten 5 Verse auf einmal von Paulus. Es ist ein Abschiedsbrief, es ist sein Abschiedsbrief. Er ist zum 2. Mal in Rom im Gefängnis in dem Moment von der ersten Gefangenschaft, wo ja eigentlich ein Hausarrest war, lesen wir am Ende der Apostelgeschichte. Und das hat im Jahr 60 bis 62 stattgefunden. Nachher ist er nochmal freigekommen. Von dort her könnte man denken, ist er noch auf Spanien? Wir haben keine Quellen, vielleicht auch nicht. Aber jetzt am Schluss von seinem Leben, im Jahr 66, 67, unter der Herrschaft des Kaiser Nero, ist ihm bewusst worden in dem Kerker in Rom, dass er das mal wahrscheinlich nicht freikommt. Er hat mit seiner Herrichtung gerechnet, er schreibt das auch. Und trotz diesen Umständen ist der ganze Brief eine Ermutigung. Eine Ermutigung an Timotheus als Pastor vor einer Gemeinde, wahrscheinlich Ephesus, in der heutigen Türkei. Eine Ermutigung, dran zu bleiben, die gute Nachricht von Jesus Christus, von den Menschen draussen und in der Gemeinde zu verkünden und zu lehren. Wenn ich es auf der Strasse in Luzern die letzten Wochen erlebt habe, stellt auch das Wort auch uns von einer Endgültigkeit. Wir kommen einen Blick über auf eine Wirklichkeit, die kein Mensch mehr rückgängig machen kann, wenn sie eintritt. Wir kommen einen Blick über, in was für einer Gegenwart dass wir täglich stehen. Wir leben für uns, es kommt so vor wie einfach vor einem dünnen Vorhang, aber eigentlich ständig vor Gott und vor Jesus Christus. Und so liebevoll und so voller Vergebung, als wir heute dürfen Gott, den Vater, gerade in Jesus Christus erleben. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Mann dort auf der Strasse von Luzern, der hat die Gegenwart in dieser unsichtbaren Dimension noch viel unmittelbarer erlebt in dem Moment. Nur weiss ich nicht, wo sein Weg hergeführt hat. In dieser neuen Dimension, die drin ist, jetzt. Der Paulus erinnert an Timotheus und an uns daran, dass wir einmal vor dem Herrn Jesus Christus, wo auch der von Gott berufene grosse Richter von der ganzen Welt ist, dass wir mal vor Jesus Christus Rechenschaft über unser Leben als Christen werden ablegen. Christus wird die Lebendigen und die Toten richten. Mit den Toten, wie auch er das sagt, sind die geistlich Toten gemeint, die dann auf Simul das sehr tragische, aber ewige Strafurteil gehören müssen. Er wird aber auch die Lebenden richten, damit sind wir alle gemeint, die durch seine Gnade einhaben dürfen, zum Glauben kommen und ihm dürfen dienen. Wir werden ihm Rechenschaft abgeben darüber, was wir als seine Diener gemacht haben. Weil Christus, der uns errettet hat, und er, der auch der Weg zum Vater ist, eben auch der von Gott bestimmte Richter ist über alle Menschen. So wie es in Johannes 5,22 von ihm heißt: Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Aber die Situation, die mich beschäftigt, für uns als Gläubige von ihrer Art her einmal versucht zu beschreiben und hat gesagt, es ist fast so wie ein Examen. Oder vielleicht auch von uns heute abgebrochen, auch in ein Mitarbeitergespräch. Eine Bewertung anhand von dem, was so ein Ergebnis von uns auch, oder eben auch Dienst oder Arbeit vorliegt. Wenn ich zurückdenke, als ich damals meine schriftliche Examensarbeit auf der Grundlage, als ich nach meiner schriftlichen Examensarbeit vom Masterexamen auf der Grundlage von dieser Arbeit, die ich 3 Wochen erstellt habe mit allem Lesen und Schreiben, wo ich nachher noch ein halbstündiges mündliches Examen gemacht habe in Deutschland, habe ich, bevor ich reingelassen worden bin, darum wirklich einmal mehr auf das Häuschen wieder als normal, mindestens. Aber wo nachher meine Kollegin rausgekommen ist, die im gleichen Examensprozess gestanden ist wie ich, Und ich aufgestanden bin, um mal langsam dort hineingehen, hat sie gesagt, hey, hab keine Angst, sie sind unsere Freunde. Und das hat mich ruhig gemacht. Ich bin richtig ein Prüfungsängstler, wenn sie so kommt, dann zittere ich wirklich noch. Und das hat mich ermutigt. Und einer von diesen Prüfungsexperten war ein Dozent, den ich in verschiedenen Kursen mindestens zwei hatte. Und ein anderer war ein Missionar, ein erfahrener Missionar, auch ein Mann, der durch einen Lehrgang gegangen ist, und ein Praktiker. Und ich habe gemerkt, dass sie sich uns Prüfungskandidaten gegenüber sehr wohlwollend gezeigt haben. Sie haben keinen in der Luft zerreissen. Auch deine Arbeit nicht. Du hast deine Arbeit mitnehmen und auf Basis von diesen Notizen mit dir ein Gespräch führen, nicht irgendein Abfrögeln. Und sie wollte einfach nur noch ein paar zusätzliche Sachen wissen, weil die Arbeit war begrenzt, 25 Seiten max. Und da musst du auch zuerst bringen, in drei Wochen die Gesamtarbeitszeit mit Lesen und alles. Aber es ist dankbar, Gott sei Dank gelungen. Und sie wollte einfach ein paar Details erfahren, wo ich so von, ich kann nur von einer Eingebung reden, wo ich gemerkt habe, als ich die Arbeit abgegeben habe, 3 Wochen Arbeit, eine Woche Pause und dann eine Prüfung mündlich. Und ich habe gemerkt, die und die Bücher sollte ich noch schnell anschauen. Und habe mir gewisse Notizen gemacht an gewissen Orten. Und genau die Fragen haben sie gestellt praktisch. Bei einer habe ich passen, aber vergiss den. Und ich habe einfach durch die Prüfung gehen. Und es war eine schöne Erfahrung, die paar Fragen, und das war es. Ich möchte jetzt nicht mit dem andeuten, dass mir den Tag, wenn ich vor Christus stehe, dass ich den mit einem leichten Herz anschaue. Ja, ich verkünde das Wort. Ich probiere regelmässig in Gedanken zu fassen, was Jesus mir gross macht in der Bibel, irgendeinem Moment, in dieser Woche, wo es dann passieren soll. Ich probiere das mit euch zu teilen, aber ich merke, es bleibt wirklich oft wirklich beim Versuch. Weil alle Erkenntnisse, die wir als Menschen bekommen können, eben doch immer nur bruchstückhaft sind, ist, wie der Paulus eben schreibt in den Korinther, im 1. Korinther 13,9. Und so versuche ich dann nebst dem, einfach aus seiner Kraft aus und im Alltag gerade auch Menschen gegenüber, die wahrscheinlich noch nicht gläubig sind, eben einfach so natürlich wie möglich von meinem Glauben zu reden, meinen Glauben zu leben. Ich bitte Jesus darum, dass er mir auch in der Art, eben wenn ich Leben immer wieder schenkt, dass andere etwas von seiner Gegenwart in meinem Leben erahnen dürfen. Ich bitte ihn, dass auch was mir geschehen darf, wenn er das verheißt im Johannes 7,38, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und als ich den Satz gelesen habe, wo er dann gekommen ist, ich bin nicht sicher, ob das nicht Hesekiel 47 eigentlich antun. Ich muss das mal nachschauen. Der hat ja mit unserer Chorvision zu tun, glaube ich. Von dieser Haltung ausgehend möchte ich also, dass mein ganzes Leben, meinen Mitmenschen gegenüber verbreitet sein darf. Ja, dass mein Leben mehr darf sein als die paar Minuten, die ich vielleicht jemand mal an einer Sonntag vor euch stehen darf und etwas weitergeben. Und in dieser Haltung möchte ich auch auf den Tag zugehen, an dem eben Jesus mit mir zusammen Rückschau haltet auf mein Leben. Ich möchte mit allem, was ich in ihm darf sein, einfach nur noch näher an seinem Vaterherz leben und die Sachen noch besser sehen, so wie er sie sieht. Ich lese im Moment ein Buch, das ist «The Discerner» von James W. Gull, glaube ich. Und das ist ein Bibellehrer aus den USA, ein Prophet, ein Seher. Und es hat mir einen Impuls gegeben in diesem Buch. Er hat gesagt, an einem Punkt in seinem Leben hat er Gott seinen ganzen Sinn gegeben. Sein Gehör, sein Tastsinn, sein Sehen, sein Schmecken, sein alles. Und er sagt, weißt du, wir haben ja ein äußerliches Sinnorgansituation und wir haben ein Inneres. Und er hat gesagt, ja Gott, meine äußeren Sinnesorgane gehen an meine Inneren. Und ich bin das am Leben. Ich probiere das wirklich zu leben. Und einfach durch das dürfen noch mehr am Vaterherz sein von Gott. dürfen noch mehr einfach hören, dürfen noch feinfühliger werden, nicht mehr, auf das, was er sagt. Noch besser unterscheiden dürfen, was eben to discern heisst, ja, unterscheiden. Noch besser dürfen unterscheiden, was ist Botschaft von Gott, was ist Gedanke Peter Hauri. Und so einfach den Weg noch besser dürfen finden mit ihm. Und das Buch erbaut mich sehr. Ja, was empfinden wir, wenn wir so, uns so Gedanken darüber machen, dass wir einen Tag in unserem Leben einfach werden vor Jesus stehen und er mit uns Rückschau haltet? Was freut uns, was macht uns nervös, wenn wir an diese Situation denken? Wir werden eines Tages als seine Diener und als Verwalter vor ihn treten. Was wird von uns in dieser Hinsicht erwartet? Nichts anderes, wenn ich den Paulus richtig verstehe, als das, was er in den Christen zu Korinth geschrieben hat. 1. Korinther 4, 1-2. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen. Das sagen sie, die Missionare, die Apostel, die Gemeindegründer, die Pioniere. Denn denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Lasst uns das sein. Lasst uns das sein, trotz aller Schwäche, die wir mögen empfinden, einfach ihm von ganzem Herzen dienen. Und treu sein. Immer wieder neu. Er wird sich darüber sehr freuen und ich bin überzeugt, so auch mal zu uns sagen, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Da sind wir am Sonntag, letzten Sonntag beim Philipp. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freundesfest deines Herrn, Matthäus 25, 21. Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Wenn das mit dem Zurechtweisen, Tadeln und Ermutigen im Detail lesen, so wie in 1. Timotheus geht, dann tut Paulus im Timotheus also ganz klar sagen, wie mit wem. Wie mit einem älteren Mann, wie mit einer Frau, wie mit den Leuten. Umzugehen ist sehr spannend. Ja, was heisst das eigentlich, was er da sagt? Gibt es für uns eine grössere Herausforderung, als die gute Nachricht von Jesus Christus mit jemand anderem zu teilen? Gibt es im gleichen Augenblick auch etwas Traurigeres, als einen Menschen zu hören, der nach vielleicht längerem, regelmässigem Austauschen mit ihm und Beten für ihn sagt, nein, danke, das ist nichts für mich? Wie können wir damit umgehen, wenn Menschen, die uns echt etwas bedeuten, das wahre Leben ablehnen, das Jesus für sie parat hat? Wie macht ihr das? Ich weiß nicht, dass sie in unseren Kleingruppen auch diskutieren können, weil manchmal fühlt man sich ja so schlecht nachher. Man fühlt sich als Versager. Aber ich denke, unsere Kleingruppen sind auch hier ein wichtiger Moment, wo wir sagen können, hey, ist mir auch schon passiert, relax. Entspannt. Ich weiss, das ist eine negative Frage. Das ist die negative Frage. Aber es kommt eben vor. Ich habe es schon erlebt. Und auch einige von euch sicher. Der Silvan hat eine klassische Methode von der Verkündigung mit dem Mann auf der Box schon gesagt. Und ich finde den Heiligen Geist einfach so spannend, wie er einfach manchmal voll Match macht. Oder einfach voll passt. Voll passt. Eine klassische Methode von Verkündigung ist eben die mit der Box. Da ist jetzt nicht auf einer Box gestanden, aber ich habe als Passant in einem Stadtpark in Ecuador einem Mann zugelassen, der mit einer offenen Bibel in einem Stadtpark gestanden ist über die Mittagszeit. Die Menschen sind vorbeigeströmt, die einen haben sich auf eine Parkbank gesetzt, irgendwie ihre Sandwich für geknibbelt und ihre Saft getrunken, aber keiner hat eigentlich so richtig zugelassen. Irgendwann hat der Mann die Bibel an den Tisch zugeklappt und gemurmelt, ach, fahrt doch zur Hölle. Was? so ein empfindlicher Schweizer. Und dann ist er weggegangen. Und ich dachte, gibt es nicht. Und ich habe das zuerst wirklich arrogant gefunden. So der erste Eindruck. Bis mir getaget hat, dass es wahrscheinlich weniger Wut war, wo in diesem Mann zum Ausdruck kam, als viel mehr Enttäuschung und Trauer darüber, dass sich die Menschen so gleichgültig verhalten haben. Schaut ihn noch an, der hat das im Schiff gebaut und auch andere Tage hat er wahrscheinlich Parkhalle irgendwie noch faule Eier dran gerührt und eine Lachsalve abgelassen haben. Und doch war dieser Mann dort in Ecuador treu gewesen. Auf ihn trifft zu, was der Paulus dann auch im Timotheus schreibt, wo von seinem Gabenprofil her kein Evangelist war, sondern einer in erster Linie ein Hirt und Lehrdienst gehabt. Und das ist auch ein typisches Gabenprofil in dieser Zeit. Die sind kombiniert meistens. Und er hat dem geschrieben, habt durch, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Wie erleben wir es mit anderen Menschen, wenn wir unser Leben mit Jesus mit ihnen teilen? Ein Fall, wir haben schon drei getappt, wo wir eben reinlaufen können, ist die Angst, bei anderen Anstoss zu erregen. Ist das euch auch schon passiert? Ja, wenn ich jetzt dem von Jesus erzähle, finde ich mich dann auch so cool, oder nicht? Ich bin doch der mit der Fotokamera und dem schönen Bildchen. Findet er jetzt da wirklich noch cool? Passt jetzt da, wenn ich das sage? Das ist so die Stimme im Ofen. Hindern mit dir, oder? Wir haben den Wunsch, den Menschen zu gefallen. Wir möchten ja, dass sie uns als Christen weiterhin dann auch noch cool finden. Und sagen, vielleicht dann die Sachen nicht ganz so klar, wie es eigentlich dürfte sein oder wie wir es eigentlich hätten wollen. Und da darf ich auch immer wieder Jesus um Hilfe bitten und sagen, Herr, ich habe es vergeben. Herr, ich habe es vergeben, kannst du mir vergeben? Ich frage mich manchmal sogar, ob ich es mir nicht ein bisschen einfach mache dabei, wenn ich sage, ja, ich bin wieder heiser mehr. So habe ich seiner Frau gesagt, die Woche, der Hund macht es möglich. Wir haben uns hier getroffen, irgendwie im Mosund, und haben ein gutes Gespräch gehabt. Ja, Hundespaziergänger unter sich, die haben eine gemeinsame Ebene, finden das genial. Also wenn ich auf dem Hund bin, vom Reden mit den Leuten, dann wahrscheinlich würde ich es eben genial finden, dass das passiert. Aber eben, Paulus sagt, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Und das erinnert mich an eine Situation, das ist jetzt einfach nicht ein wertendes Erlebnis, sondern einfach etwas, was mir passiert ist. Je nachdem können uns manchmal auch Mitchristen indirekt zu verstehen geben, dass es ihnen jetzt schon fast ein bisschen unangenehm ist, wenn wir das Evangelium klar verkünden. Habt ihr das schon mal gespürt? So andere haben euch irgendwo noch immer in einer grossen Menge, die so voll klar auf den Punkt und andere. Ich weiss nicht. In den letzten 12 Jahren, auf jeden Fall, bis wir hierher kommen durften, durfte ich regelmässig einen Häusermeer-Musikabend mitmoderieren. Und der Dirigent wusste, ich habe einen relativ vielseitigen Musikgeschmack. Also bei den Jesus Freaks heulen wir Gitarre jetzt mit meinen alten Ohren auch einfach ein bisschen zu fest, habe ich gemerkt. Aber die Message ist das, was es bringt drin. Und der Dirigent hat mir dann immer ein paar Wochen bevor der Musikabend war, das Repertoire in die Hand gedrückt, ein paar von seinen Notizen dazugegeben, so ein paar Hinweise gegeben, ein paar Stichworte. Und dann bin ich mich einmal schlau machen im Internet über das und einfach mit dem Wunsch, etwas über den Hintergrund von dem Lied zu bringen, wenn ich es ansage. Und es hat mir immer sehr viel gebraucht, nämlich wahnsinnig dazugelernt, eben auch musikgeschichtlich vielleicht auch, oder die Hintergründe interessieren mich sowieso immer von so Songs. Und weil der oben auch teilweise eben von der Dorfmusik besucht worden ist, oder auch von Kollegen, von Chorfamilienmitgliedern, die eingeladen worden sind, die Jesus noch nicht wirklich gekannt haben, ist der Dirigent auch immer froh gewesen um ein paar klare Worte. Und ich bin dann auch so davor gestanden, wie der Silvan gesagt hat. Da ist also kein Problem, wer dort vorne steht, nicht der Conferencier oder irgendwer. Und wenn ich keine isolierte Andacht halten wollte,
habe ich mir immer eigentlich in diesem Repertoire, in dieser Setlist ein Lied rausgesucht, das irgendetwas auslöst in mir, wo mir gedacht hat, da könntest du einen Haken einschlagen und etwas sagen vom Text her oder von den Umständen her, wie das Lied entstanden ist. Und dann probieren, eine geistliche Brücke zu spannen. Und dann hat Musik unter anderem das Thema World Trade Center gespielt. Das ist das Lied, die Titelmelodie von dem gleichnamigen Film, wenn ich mich nicht irre, mit dem Nicolas Cage in der Hauptrolle, wo die Zwillingstürm-Attentat wiedergibt, wo nachher der Nicolas Cage basierend auf einer wahren Geschichte als ein Feuerwehrmann verschüttet wird. Und von dem Tag, von dem 9-11, von dem 11. September, gibt es ein bewegendes Bild. Ein Bild von einem Mann, der Kopf voran in die Tiefe stürzt. Ein afroamerikanischer Mann, das Bild heisst Falling Man, vom Pressefotograf Richard Drew. Und ich habe das Bild gezeigt an diesem Abend. Ich hatte den Nerv, das Bild auf den Beamer zu laden. Und ich nachher, als ich das Bild gezeigt habe, das Umfeld geschildert, wenn ich 9-11 erlebt habe. Und habe nachher auch von meiner Beziehung zu Jesus angefangen zu teilen und habe das Publikum gefragt, woher gehen wir? Woher gehen wir? Wo sind wir nach dem Tod? In welche Hand gehen wir? Gehen wir in die Hand von Gott? Gehen wir in die Hand von Jesus? Oder gehen wir in die grösste Hoffnungslosigkeit, in die grösste Dunkelheit, die wir je erlebt haben? Ich habe also an dem Abend ganz offen von Himmel und Hölle geredet, an dem Saal. Und dadurch habe ich wahrscheinlich ein bisschen von der Idee abgewichen, ursprünglich einen gemütlichen Musikabend mitzugestalten. Aber hey, was hätte ich sagen sollen an so einem Abend? Was hätte ich anders sagen sollen an so einem Abend? Von schönen Tönen allein kommt doch niemand in den Himmel. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen, schreibt der Paulus. Was ich nicht gemacht habe, was ich nie gemacht habe, ist beim Dirigent mich selber zu melden. Ich bin nicht so der Typ für das. Weil ich sage, wenn ich dem Dirigent überlasse, dass er sein Team zusammensetzt und dass sie mit den Musikanten zusammen den Abend gestalten. Das war ihr Abend, ich habe gerne geholfen. Kaffee braut oder was auch immer, Background-Arbeit, das muss auch sein. Und habe sie einfach machen. Aber dann, wenn es so weit war, ist er sehr oft gekommen und gesagt, du, hey, könntest. Habe ich gesagt, noch so gerne. Und jemand hat auch eine Person mit einem gewissen Einfluss dann übernommen und auch Teile von der Moderation gemacht. Das habe ich sehr gut gefunden. Und jemand hat auch den Input mit jemandem gestaltet. Da habe ich sicher keinen Stein verloren in der Krone. Und dann ist natürlich der Input ein bisschen weniger heftig daherkommen, als er einen vielleicht hatte. Und wenn er aber zu fest weniger heftig daherkommen ist, dann habe ich müssen sagen, ist echt nicht eine verpasste Gelegenheit, zu bekennen, was wir glauben. Und ich hatte so eine Tendenz, als ich in der Input nicht mehr so viel hatte, einen Moment lang. Meine Frau hat gesagt, dass es wahrscheinlich ein paar Mal peinlich sein könnte. Sie so ein bisschen genieren von ihren Freunden. Der andere so vor allem retten vor. Was abschließend aus diesen Worten von Paulus da für mich herausragt, wenn es darum geht, wie man das Evangelium mit Menschen teilen soll, zeigt mir, dass wir einfach vom Herr geführt immer wieder neue Gelegenheiten dürfen nutzen. Aufeinander zugehen, sei es in den Kleingruppen oder auch, wo wir auch mit den Menschen unterwegs sind, die Jesus noch nicht kennen. Was hier als erstes mit Zurechtweisen übersetzt wird, über das allein können wir eine Predigt haben, über die drei Worte, ist eigentlich ein Überführtwerden, wenn man so in die Originalsprache hineinschaut. Berry könnte uns da sicher noch mehr Auskunft geben. Ein Überführtwerden durch den Heiligen Geist. Unter der Wirkung vom Heiligen Geist, der uns hilft, wenn ich eben mit jemandem Wahrheit von der Bibel teile, das Wort Gottes, das Reich Gottes, das eben nicht aus Wort besteht, sondern eben aus Kraft. Und das kommt da zur Auswirkung. Dass eben der Mensch, wenn er offen ist, irgendwann in dem Prozess, in wo man miteinander unterwegs ist, durch den Heiligen Geist kann erkennen, dass das, was Paulus da in Römer 3:3-24 schreibt, 23, 24, alle haben gesündigt oder eben sind haben das Ziel verfehlt, das Gott mit ihnen hatte. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist der Prozess. Römer 10, der Glaube, wo es der Predigt kommt, predigt aber aus dem Wort Gottes. Mit der Botschaft hat Gott in Jesus Christus einmal zuerst uns selber erreicht und uns anschliessend, das haben wir erlebt am Sonntag, eben mit seiner Kraft erfüllt und in die ganze Welt rausgeschickt. Wir sind von ihm mit allem ausgerüstet worden, was wir brauchen, um anderen Menschen als seinen Boten begegnen und mit ihnen zu teilen, wer uns bleibende Hoffnung gibt. Weil die Hoffnung nicht eine Sache ist, sondern eine Person, Jesus Christus. Wenn ich an die tragische Situation vom letzten Dienstag auf der Straße von Luzern zurückdenke, wird mir neu bewusst, wie zerbrechlich und wie vergänglich mein Leben als Mensch auf dieser Seite vom Himmel doch ist. Es wird mir aber auch bewusst, dass durch die Liebe von Gott gewirkt noch etwas vor mir darf liegen, weil ich sein Kind darf sein. Etwas vor mir liegen, das ich noch nicht erfassen kann. Wirklich. So viele Menschen wissen das noch nicht. Darum lasst uns immer wieder probieren, mit aller Liebe und in aller Geduld und in allem Stückwerk auf unsere Kollegen und Freunde zuzugehen, wo uns der Herr für ein bestimmtes Wegstück anvertraut hat. Und mit denen so, wenn er es uns dann schenkt, in so Momenten zu teilen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und dass unser Leben darin trotz seiner offensichtlichen Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit eine ewige Bestimmung hat in der Gemeinschaft und in der Gegenwart von Gott. Möge Gott uns segnen. Möge Gott uns Mut geben. In allem, wo wir sind, sein Wort zu predigen und zu leben. In all unseren Stolpermomenten. Wer richtet uns wieder auf? Nochmal liegen bleiben. Kommt nicht gut. Amen.